Ich würde gern zu Beginn noch einmal beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir jetzt in Gemeinschaft zusammenkommen dürfen. Herr, dass du so eine Gnade schenkst, Herr, dass wir dein Wort betrachten dürfen, großer Gott. Bitte öffne du unsere Herzen für dein Wort, dass wir alle dadurch gelehrt werden, Herr, großer Gott, durch deinen Geist, Herr. Ich danke dir in deinem heiligen Namen. Amen.
Amen.
Benjamin und ich durften uns für heute ein Predigtthema raussuchen. Und wir haben uns für eine Stelle in 2. Petrus entschieden, die wir heute schon gehört haben. Und zwar 2. Petrus, das Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Diese Stelle haben wir uns genauer angeguckt. Und was ich sehr interessant fand, war, dass dies der letzte Brief des Petrus war, und zwar kurz vor seinem Tod an die Gemeinde, an die Gemeinden, für die er so geeifert hat. Und wenn wir uns vorstellen, wir wissen ja, dass Petrus von seinem Tod wusste aus dem Johannesevangelium, dass er vor seinem Tod noch die Möglichkeit hat, letzte Worte an sie weiterzugeben, letzte Dinge, die er nochmal bekräftigen kann, dann finde ich sehr interessant, was dieser große Apostel dieser Gemeinde, aber in dem Fall dann auch uns weitergibt, was uns bis heute erhalten blieb und die Schwerpunkte, die er gesetzt hat, finde ich sehr interessant, waren vor allem, dass er extrem vor Irrlehrern gewarnt hat, vor falschen Lehrern. In dem Fall hat er auch immer wieder die Gewissheit des Wortes bekräftigt, hat in dem Zusammenhang auch Paulus Briefe als heiliges Wort bezeichnet, am Ende des Briefes, schon zu dieser Zeit. Außerdem hat er immer wieder die Gewissheit des Gerichts betont, das kommen wird. Und Benjamin und ich haben uns die Punkte unter uns ein bisschen aufgeteilt. Ich werde anfangen mit den falschen Lehrern und der Gewissheit des Wortes und möchte dafür in Vers 1 beginnen. Dort heißt es nämlich: Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Wir sehen hier direkt zwei Punkte, die uns auffallen. Erstmal die Gewissheit, sie werden da sein. Hier heißt es, da sein werden. Es ist ein Fakt, wir müssen davon ausgehen. Aber wir sehen auch, dass sie unter uns sein werden. Hier heißt es, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Es ist eine Gewissheit, sie werden aus unserer Mitte kommen. Dies verheißt uns die Schrift an vielen Stellen über die falschen Lehrer. Gerade dort wollen wir wachsam sein. Eine schöne Stelle dafür finde ich in Nehemia. Dort sind die Feinde Jerusalems, die den Mauerbau verhindern wollen, die das Werk verhindern wollen. Und sie schmieden einen Plan. Und zwar sagen sie, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie gekommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende gemacht haben. Dies ist es, was die falschen Lehrer ausmacht. Sie wollen in die Mitte kommen. Es ist ja auch klar, die Welt können wir verurteilen, die Welt können wir prüfen. Aber wenn sie aus unserer Mitte kommen, dort zu prüfen, das ist es, was die Gefahr für uns ausmacht, wovor die Schrift uns immer wieder warnt, so auch in extrem dringlicher Art und Weise im Johannesbrief, wo steht, sie sind, oder Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben, aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Auch hier sehen wir wieder genau dasselbe, doch wir haben eine wundervolle Verheißung dabei. Denn es heißt, sie sollen offenbar werden und deswegen werden sie uns verlassen. Das sehen wir an dieser Stelle. Der Grund dafür, den sehe ich in Sprüche 26. Dort heißt es in Vers 26, hüllt sich der Hass in Täuschung, so wird seine Bosheit doch offenbar in der Gemeinde. Sie verlassen die Gemeinde, denn in der Gemeinde oder in einer gesunden Gemeinde wird das Böse offenbar. Wenn sie viel in der Gemeinschaft verbringen, viel Zeit, dann wird das Böse in dieser Gemeinschaft offenbar und sie werden diese Gemeinschaft verlassen. Das ist eine Verheißung, die auf der Gemeinde liegt. Deswegen auch heißt es in Sprüche 18, Vers 1, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Es liegt großer Segen auf der Gemeinschaft für uns in unserem Glauben. Vor allem aber auch erkennen wir in der Gemeinschaft das Böse. Und wir wissen, dass die Gemeinschaft verlassen, es wegen des Bösen tun. Wir sollten also diese Versammlung nicht versäumen. Es ist eine Ermahnung an uns. Wir sollten aber auch auf unsere Geschwister achten, die im Begriff stehen, nicht mehr zu den Versammlungen zu kommen, um sie zu ermahnen. Besonders ja, mahnend ist in dem Fall auch Hebräer 10, die Verse 24 und 25. und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht zu verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Es zeigt uns die falschen Geschwister, sie werden offenbar werden in der Gemeinschaft. Und dies ermahnt uns, in der Gemeinschaft zu bleiben. Das zeigt uns aber gerade auch die Notwendigkeit des Prüfens in der Gemeinschaft. Immer wieder am Wort. Und trotzdem, ja, fangen wir immer wieder mehr an, außerhalb der Gemeinde zu prüfen, außerhalb der Gemeinde zu verurteilen, wo wir doch wissen, dass die ganze Welt im Bösen liegt. Doch gerade in der Gemeinschaft sollen wir prüfen. Wir werden in der ganzen Schrift dazu aufgefordert, nicht nur zum Prüfen, auch zum Urteilen. Wir sollen in einem Urteilsvermögen wachsen. John MacArthur sagte zu dem Punkt in dem Fall, dass die Gemeinden heutzutage das Urteilsvermögen verloren haben. Wir sollen gerade in der Gemeinde urteilen, wie Paulus es ja auch in Philippa bekräftigt. Und dass wir diese Fähigkeit verloren haben, ist ein Schaden für die Gemeinde. Dabei werden alle, die es an der Schrift prüfen, in der Gemeinde als die Edlen bezeichnet. Wir sehen das in Apostelgeschichte 17. Dort sind die Juden aus Borea und sie werden als edler gesinnt beschrieben, weil sie im Gegensatz zu den Juden aus Thessalonik alles am Wort geprüft haben. Sie prüften alles an der Schrift und werden dafür gelohnt und lobt. Und nicht nur sie, sondern auch die Gemeinde aus Ephesus in Offenbarung 2. Sie wird nicht nur für das Prüfen gelohnt, sondern auch gelobt, sondern auch für das Nicht-Ertragen-Können der Bösen. Sie haben das Böse aufgedeckt. Wofür sie gelobt werden. Dabei sollen wir unsere Lehrer nicht nur an der Lehre prüfen, sondern wir bekommen in diesem Kapitel noch ein Kennzeichen mit. Und zwar heißt es in Vers 7, dass sie einen zügellosen Lebenswandel an den Tag leben werden. Das sehen wir vor allem in Matthäus Kapitel 7. Ich glaube, jeder kennt diese Stelle. Ich würde sie trotzdem gerne einmal komplett vorlesen. Matthäus 7, die Verse 15 bis 23. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Sie werden zu uns kommen, es sind die Wölfe in den falschen Schafskleidern, das ist eine Gewissheit. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dorn oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Interessant hier, es heißt Herr, Herr. Im Griechischen und im Althebräischen ist es eine Betonung, wenn etwas doppelt genannt wird. Es sind Menschen, die nicht nur einmal Herr sagen oder nur mit den Lippen bekennen. Es sind Menschen, die in der Gemeinde sind. Herr, Herr ist eine Betonung. Sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wir sollen somit nicht nur in der Lehre, sondern auch in den Werken prüfen. An ihren Früchten werden wir sie erkennen. Was mir dabei im Vorfeld dieser Predigt in den Sinn kam, es ist ein Vorwurf, der heutzutage extrem groß geworden ist, so wie ich das aus Gesprächen immer wieder mitbekommen habe. Und ich weiß, dass ich noch jung im Glauben bin, doch ein Vorwurf, den man heutzutage extrem schnell hört, der viel um sich geworfen wird, ist die Gesetzlichkeit. Ich glaube, wenn wir verstehen würden, was die Gesetzlichkeit bedeutet, wären wir vorsichtiger. Es ist etwas Schlimmes, etwas, was uns zerstört, die Gesetzlichkeit. Doch sie wird verwechselt mit Gehorsam, der durch den Geist gewirkt wird. Wir sehen, die Gesetzlichkeit ist aus dem Fleisch, der Gehorsam aus dem Geist jedoch, der die Früchte bringt, an denen wir die Brüder erkennen sollen, ist etwas, was uns Frieden bringt. Wir unterscheiden nicht mehr zwischen der Sünde der Gesetzlichkeit, welche ist, dass wir eigene Gesetze zu Gottes Gesetzen hinzutun, um uns an sie zu halten, und der Irrlehre der Gesetzlichkeit, welche ist, dass wir lehren, dass man durch die Gesetze und durch das Halten der Gesetze gerecht vor Gott sein könnte, was absurd ist. Was beides Merkmale für Religion sind, die uns ja genau das sagen, dass wir durch unsere eigenen Werke gerecht werden. Aber wir verwechseln das mit der durch den Geist gewirkten Gehorsam, der eine Frucht des Geistes ist. Natürlich nicht die Wurzel. Die Wurzel ist der Glauben, doch die Früchte, die daraus notwendigerweise entstehen müssen, sind die Früchte des Gehorsams gegenüber Gott, den wir hier sehen. Und das ist der enge, der schmale Weg. Wir vergessen heutzutage, dass es nicht nur eine enge Pforte, sondern auch ein schmaler Weg ist, der zu dieser Pforte hinführt. Und das ist mir in der Vorbereitung extrem groß geworden. Es ist uns eine große Freude, der durch den Geist gewirkte Gehorsam. Genau. Zum Schluss möchte ich auf einen kleinen Punkt eigentlich in diesem Kapitel eingehen, der nur in einem kurzen Satz erwähnt wird, und zwar den Verkündiger der Gerechtigkeit. Und zwar wird er hier steht hier, dass es Noah war, der Verkündiger der Gerechtigkeit, der gerettet wurde durchs Gericht. Als ich über diesen Begriff nachdachte, ist mir klar geworden, die Gerechtigkeit Gottes ist das Gericht und dass wir alle den Tod verdient haben. Im Psalm heißt es, dass uns die Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt wird, was an sich ein Widerspruch ist, weil die Gerechtigkeit Gottes für uns eigentlich den Tod bedeutet. Doch uns wird sie als frohe Botschaft verkündigt, weil unsere Gerechtigkeit Jesus Christus ist. Und es ist gerecht, dass wir gerettet werden durch ihn, durch keine unserer Taten. Und der Verkündiger der Gerechtigkeit in diesem Fall ist Noah. Wir sehen auch, dass Henoch genau dieselben Merkmale in den Tag lag. In Judas 14 wird über Henochs Prophetie gesprochen und das, was er zu den Menschen sagte zu seiner Zeit, was sehr interessant ist. Und da heißt es, er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Ein Kennzeichen von ihm und von dem Verkündiger der Gerechtigkeit ist, dass sie das Gericht verkündigen und nichts weglassen. Wenn wir über die falschen Propheten lesen im Alten Bund, in Jeremia 23 ist das extrem gut ausgearbeitet, dann ist ein Merkmal von ihnen, dass sie die Hände der Bösen stärken und ihnen sagen, dass kein Gericht über sie kommen wird. Doch das Gericht ist gewiss, da hören wir ja später noch was von Benjad drüber. Das ist eines der Kennzeichen, die Noah hier ausmacht. Und das ist ja auch eine Verkündigung aus Liebe. Denn wenn wir Liebe und Mitgefühl mit den Menschen um uns herum haben, dann verkündigen wir ihnen das Gericht und die Gerechtigkeit Gottes. Sie wäre ja ihr Ende. Was außerdem interessant ist, der Verkündiger der Gerechtigkeit verkündigt die Rettung allein durch das Holz, die Arche, die Rettung durch das Gericht. Ja, ein Pastor sagte mal, den ich gerne höre zu dem Thema, er brachte keine lebensnahen Tipps, er versuchte nicht die Menschen zu verbessern, die um ihn rum waren, er gab ihnen nichts Praktisches mit auf seinen Weg. Alles, was er ihnen verkündigte, war die Rettung durch das Kreuz, was den Menschen eine Torheit war. Ich meine, er baute ein Schiff auf dem Land und sagte, wenn ihr dort nicht einsteigt, werdet ihr sterben. Es ist eine Torheit den Menschen um ihn herum, so wie das Evangelium den Griechen eine Torheit und den Juden ein Ärgernis ist. Nichts anderes sollen wir auch tun, wir sollen niemanden von unseren politischen Meinungen überzeugen, sondern wir sollen den Menschen allein Jesus Christus als gekreuzigt verkündigen. Das ist das Zeugnis, was wir bringen sollen. Und das in dem Zusammenhang, also mit dem Verkündiger der Gerechtigkeit, fand ich dieses Bild sehr schön, das damals von Luther gezeichnet wurde und was für mich ein perfektes Bild eines Verkündigers der Gerechtigkeit ist. Dort sitzt eine Gemeinde erschrocken, hochguckend und vor der Gemeinde steht Jesus als gekreuzigt. Und dann noch weiter hinten steht Luther in dem Fall mit in der einen Hand einer Bibel und mit der anderen Hand zeigend auf das Kreuz. Denn das alles ist es, was er getan hat. Er hat aus der Schrift Jesus Christus als gekreuzigt verkündigt. Das ist die Verkündigung der Gerechtigkeit, die nichts hinweglässt und die Rettung allein durch das Holz verkündigt, so wie es in diesem Beispiel bei Noah war. Genau. Und jetzt möchte Benjamin noch über die Gewissheit des Gerichts sprechen.
Luther ist gerade schon auf die Kennzeichen der falschen Lehre eingegangen. Und ich möchte jetzt anhand des Textes jetzt einmal entlang gehen und mein Fokus ist dabei der Vers 9, auf den ich jetzt einmal anfangs vorlesen möchte. Und dieser Vers 9, der beschreibt das Muster des Gerichts. Also uns wird ein Beispiel für das Gericht gegeben, uns wird die Gewissheit des Gerichts gegeben. Und Vers 9, da wird einmal das Muster dieses Gerichts offenbar gemacht. In Vers 9 steht hier, ich lese aus der Elberfelder, so weiß der Herr, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren, auf den Tag des Gerichts, damit sie bestraft werden. Aber wir sehen hier das Muster des Gerichts, wie Gott sein Gericht vollziehen wird. Und wir haben hier zwei Verheißungen in dem Vers, eine negative und eine positive. Zunächst die positive, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Also kein Kind Gottes wird sein Heil verlieren, wird in der Versuchung fallen und wird im Endeffekt sein Heil verlieren und im Gericht nicht standhaft bleiben können. Also wir brauchen uns als Kinder Gottes nicht zu fürchten vor der Versuchung, auch nicht durch die falschen Lehrer und können unserer Errettung gewiss sein. Das ist die positive Verheißung dieses Verses. Es gibt aber auch die negative und die ist, er weiß, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, damit sie bestraft werden. Das ist die negative Verheißung, die wir hier bekommen. Und das gibt uns die Gewissheit des Gerichtes. Und auf diese beiden Punkte möchte ich besonders eingehen. Einmal die Gewissheit des Gerichts und da vor allem, wie gehen wir damit um? Und das können wir an diesem Text sehr schön sehen. Und danach die Gewissheit des Heils, dann die tröstenden Worte am Ende, die positive Verheißung für uns. Und so möchte ich einmal entlang dieses Textes gehen und ich beginne in Vers 1 und ich möchte einmal die Verse 1 bis 3 vorlesen. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, deren wegen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und durch Habsucht werden sie euch ausbeuten mit erdichteten Worten, denen das Gericht von Alters her nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Also es wird hier in diesen Versen 1 bis 3 zunächst, sie bezeugen uns zunächst die Gewissheit des Gerichts. Wir haben in Vers 1 direkt, dass sie sich schnelles Verderben zuziehen werden. Vers 3 sagt uns auch, dass ihr Gericht von Alters her nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Und das ist die Gewissheit des Gerichts, die uns gegeben wird. Und traurigerweise wird uns ja auch gesagt, viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen. Es ist das Bild, was auch beim schmalen und breiten Weg verwendet wird. Es sind viele, die den falschen Weg gehen. Und das ist, weil die falschen Lehrer nicht den kostbaren, rettenden Glauben bringen, sondern sie bringen einen falschen Glauben, sie bringen eine falsche Sicherheit. Und die Folge dieses falschen Glaubens ist das Gericht Gottes. Und das zeigt uns dieser Text. Und die Sünde, die der Ausgang von dem Ganzen ist, die im Endeffekt jedem Menschen zugrunde liegen wird, der am Ende vor Gott steht und verurteilt wird, ist in Vers 1 genannt, dass sie den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat. Das ist die Sünde, die Grundlage von allem. Und man soll diese Stelle nicht falsch verstehen. Es ist nicht gemeint, dass Jesus sie erlöst hat, sie sich losgesagt haben von ihm und deswegen gerichtet werden. Hier ist nicht die Rede von wiedergeborenen Christen, sondern Der irische Ausleger Charles Henry McIntosh schreibt hierzu einmal eine ganz interessante Sache. Der Herr hat allen, die unter dem Himmel leben, Männern, Frauen und Kindern, ein zweifaches Recht an ihnen. Ein Recht als Schöpfer und als Erlöser. Die Worte des Petrus deuten auf das zweite Recht. Die falschen Lehrer verleugnen nicht nur den Herrn, der sie geschaffen, sondern auch den Gebieter, der sie erkauft hatte. Der Herr Jesus hat sich ein Recht auf alle Glieder des Menschengeschlechts erworben. Der Vater hat ihm Gewalt gegeben über alles Fleisch. Daher kommt die Sünde derer, die ihn verleugnen. Es ist Sünde, wenn man ihn als Schöpfer verleugnet. Und es ist eine noch größere Sünde, wenn man ihn als Erlöser verleugnet. Also das ist die Sünde, die dem Ganzen zugrunde liegt und deren wegen jeder Mensch am Ende, der nicht Kind Gottes ist, gerichtet werden wird, weil sie den Erlöser, der sie erkauft hat mit seinem Blut, verleugnen, ihn nicht als König haben wollen. Und das ist die Sünde, die im Endeffekt in Lukas 19 beschrieben wird. In Lukas 19 haben wir das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Und ich denke, das ist jedem hier bekannt. Wir hatten ja auch gerade die Predigtreihe über die Bilder im Worte Gottes, über diese Gleichnisse. Und es ist eigentlich eine Nebengeschichte, die dort erzählt wird in Lukas 19. Der Hauptteil geht natürlich um die anvertrauten Pfunde. Und die Nebengeschichte dazu ist, dass es um einen König geht, den die Menschen nicht als König annehmen wollen. Und da steht es in Vers 12 in Lukas 19. Und Jesus spricht hier, er sprach nun, ein gewisser hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Dieser hochgeborene Mann, das ist Jesus selbst, der auf die Erde kam. Und weiter in Vers 14, seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sie lehnten ihn also als Herrscher ab, als Gebieter ab, sie nahmen ihn nicht auf, obwohl er in das Seine kam, wie die Schrift uns sagt. Und die Konsequenz dieses Handelns wird am Ende des Abschnitts sehr deutlich, in Vers 27, wo der König selbst spricht, doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Jesus Christus ist die Gewalt gegeben, die Herrschaft. Und sagen die Apostel in Apostelgeschichte 10, 42 über unseren Herrn, er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass dieser der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Das war ihre Aufgabe im apostolischen Glaubensbekenntnis. Im Apostolikum heißt es deshalb auch, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Es ist also eine absolute Gewissheit dieses Gerichts. Und so möchte ich auch sagen, wenn unter uns einer ist, der noch nicht ein Kind Gottes ist, so möge er umkehren, bevor es zu spät ist, damit es nicht über ihn am Ende heißt, wie über den reichen Mann. Als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf. Der reiche Mann hat niemals vorher seine Augen aufgehoben, er hat niemals seine Lage vorher erkannt. Er hat die Augen mal runtergehalten oder geschlossen gehabt und öffnete sie zum ersten Mal, er hob sie zum ersten Mal auf, als er in der Hölle war und da war es zu spät. Er hatte vorher nie erkannt, in welcher Lage er sich befunden hat. Und so möchte ich jedem ans Herz legen, der noch kein Kind Gottes ist, der noch nicht die Gewissheit hat, dass ich zu Jesus wenden möchte und seine Lage erkennen möge, wenn Jesus es schenkt. Und so haben wir jetzt in den Versen 1 bis 3 die Gewissheit des Gerichts gegeben. Es ist die traurige Gewissheit, dass jeder diesen Wegen nachfolgen wird, dass er ins Verderben geht. Und so sind uns in den Versen 4 bis 8, auf die ich jetzt eingehen möchte, sind uns die Beispiele des Gerichts gegeben. Hier werden uns einmal das Gericht über die Engel zur Urzeit, das Gericht über die alte Welt zu Zeiten von Noahs mit der Sintflut und als drittes das Gericht über die Städte Sodom und Gomorra gegeben, zur Zeit Lots. Und ich möchte gar nicht so viel eingehen auf die ersten beiden Beispiele. Ich möchte hier vor allem auf die Verse 6 bis 8 eingehen. Und ich denke, dass es sehr hilfreich ist, uns das anzuschauen, weil was hier nützlich für uns ist, denke ich, ist zu schauen, wie ist der Umgang von uns mit dieser Gewissheit. Wie gehen wir damit um, in einer gerichteten Welt zu leben, in einer gefallenen Welt zu leben? Wie ist unser Umgang damit, mit dem Unrecht unserer Zeit, mit dem Gericht über unser Land, wie wir es jetzt gerade sehen, mit der vollkommenen Verlorenheit der Menschen, wie gehen wir damit um? Und ich denke, das Beispiel Lots ist hier sehr gut. Und da möchte ich einmal die Verse 6 bis 8 vorlesen. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und sie denen, die gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte. Und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Frevler gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Also uns wird hier Sodom und Gomorra wird uns als Beispiel geben für die Gottlosen. Es ist eine Warnung, eine klare Warnung natürlich. Aber ich möchte hier darauf eingehen, was uns hier über Lot gesagt wird. Und wir sollten ein Beispiel daran nehmen. Lot litt, er litt Tag für Tag. Er stumpfte nicht plötzlich ab. Hier steht, er litt Tag für Tag, quälte er seine Seele. Das heißt, es hörte bei ihm nicht auf. Es gab nicht einen Punkt, wo er gesagt hat, das ist ihm jetzt alles egal oder es ist alles gar nicht so schlimm. Er passte sich nicht irgendwie an oder er stumpfte auch nicht ab. Es war ihm nicht gleichgültig, was mit den Menschen passiert, sondern er litt darunter Tag für Tag. Und deswegen, die Gewissheit des Gerichts über die Menschen ist gegeben. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Stumpfen wir ab? Oder denken wir, dass die Leute vielleicht gar nicht so schlecht seien, dass die Leute gar nicht Jesus brauchen? Gutes Beispiel ist, dass man sich denkt, da ist doch so eine nette Dame in der Straße, die ist doch immer so freundlich zu mir, die braucht doch Jesus eigentlich nicht. Die ist doch eigentlich auf einem guten Weg, die brauchen eigentlich keine Errettung, die Menschen. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, das ist nicht so. Jeder Mensch, der nicht bei Jesus ist, der braucht diese Errettung. In 2. Korinther 5, Vers 11 steht dazu, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. Und da ist die Frage an uns, kennen wir den Schrecken des Herrn? Ist es uns eine Realität, was auf die Menschen zukommt? Kennen wir diesen Schrecken? Und wenn ja, dann sollte die Frucht daraus sein, dass wir die Menschen versuchen zu überzeugen. Und ich möchte einmal was vorlesen, was der China-Missionar und Gründer der China-Inland-Mission Hudson Taylor schrieb, einmal zu einem Zeugnis über die Bekehrung eines seiner Patienten. Und ich finde das sehr anschaulich, was er hier schreibt. Oft wurde ich durch dieses Erlebnis an die Worte der Heiligen Schrift erinnert. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Vielleicht würden wir öfter den gewünschten Erfolg sehen, wenn ein tiefes Empfinden für Seelen uns weinen ließe. Während wir vielleicht die Härte der Herzen beklagen, deren Wohl wir suchen, mag die eigene Herzenshärtigkeit und unser schwaches Verständnis der ernsten Wirklichkeit ewiger Dinge der wahre Grund des Versagens sein. Das schrieb Hudson Taylor dazu. Und ich glaube, dass uns allen, mir besonders, es fehlt uns an der Erkenntnis vom Schrecken des Herrn. Es fehlt uns ein tiefes Verständnis der ernsten Wirklichkeit ewiger Dinge, wie er sagt. Es fehlt uns dieses Verständnis. Und so sollte die Gewissheit dieses Gerichts, wenn sie uns gegeben ist, und sich dazu antreiben, dass wir in Gleichgültigkeit oder in Abstumpfen einfach das alles so hingehen lassen, sondern beim Anblick des Zustands dieser Welt sollte es uns tief bewegen. Wie Jesus selbst, unseren Meister, in Matthäus 9, Vers 36 steht, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und wir wissen, was mit Schafen passiert, die keinen Hirten haben oder die einen falschen Hirten haben, wie es uns 2. Petrus beschrieben wird. Sie gehen ihr Verderben. Und deswegen sollte uns der Blick in die dunkle Wirklichkeit dieser Welt, sollte uns ins Gebet treiben, uns antreiben, das Licht in die Welt hinauszutragen und seinem Befehl gehorsam zu sein. Und darauf liegt dann auch der Segen. Und so möchte ich noch einmal vorlesen, Psalm 126, Vers 5 und 6. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. So viel zum ersten Punkt. Also dem Umgang des Gerichts, der Gewissheit des Gerichts und wie wir damit umgehen. Und jetzt möchte ich aber auch zum positiven Teil kommen, zum tröstenden Teil. Wenn wir uns nochmal den Vers 9 anschauen, wird gesagt, er weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Und so möchte ich jetzt darauf eingehen, in meinem zweiten Punkt, die Gewissheit des Heils für die Gerechten. Also bei all der Versuchung, nicht zuletzt durch, durch die falschen Lehrer, durch unser Fleisch, durch die Welt. Was gibt uns die Sicherheit? Was gibt uns die Sicherheit, am Ende vor Gott stehen zu können als Gerechte? Und die frohe Botschaft lautet, so weiß der Herr, die Gottseligen aus der Versuchung zu erretten. Die Gottseligen, das sind die wahren Kinder Gottes, die werden durch ihn bewahrt werden. Und dies sehen wir auch in den Versen 4 bis 8 hier. Die Beispiele sind uns nicht nur gegeben, um zu zeigen, dass es ein Gericht gibt, sondern sind auch gegeben, um zu zeigen, dass Gott die Seinen zu bewahren weiß. Weder die Engel, noch Noah und seine Familie, noch Lot und seine Familie wären gerettet worden, wenn der Herr sie nicht bewahrt hätte. Selbst die Engel nicht. Wenn der Herr sie nicht bewahrt hätte, so wären sie abgefallen. Und dabei sehen wir zunächst am Beispiel von Noah und Lot auch, dass es wenige sind. Dass es wenige waren, die gerettet wurden, die den Weg der Wahrheit gegangen sind, den schmalen Weg, der ins Leben führt. Und auf dem Weg erfahren sie Bewahrung. Es sind wenige. Und bei diesen gilt aber auch, Gott rettet die Gerechten. Und das Alte Testament ist voll mit dem Beispiel davon, die uns eigentlich nur zeigen sollen, dass Gott treu ist, dass er bewahrt und dass er mächtig ist zu bewahren. Das sollen uns viele Beispiele im Alten Testament zeigen. Auch in der Versuchung durch die falschen Lehrer bewahrt Gott uns. Da möchte ich einmal etwas vorlesen, was Charles Haddon Spurgeon, ein Baptistenprediger des 19. Jahrhunderts, einmal sagte dazu. Wo das Herz wirklich fest gegründet in der Wahrheit ist, werdet ihr feststellen, dass die Irrlehren sowohl wie der Unglaube nur eine geringe Wirkung haben. Der gesunde Christ ist wie ein Stein. Wenn er in die Pfütze der falschen Lehre geworfen wird, wird er wohl davon benetzt, aber nimmt nichts in sein Inneres auf. Während der ungesunde Bekenner wie ein Schwamm ist, der alles gierig einsaugt und behält, was er eingesogen hat. Wie viele werden von der Welt versucht, und wenn ihr Glaube nur ein Bekenntnis ist, so verzehrt die Weltlichkeit dasselbe bald wie ein Krebs und sie verweltlichen ganz. Wenn aber das Christenherz recht mit Gott steht, kommt er hindurch, und der Stolz des Lebens bestrickt ihn nicht. Und dabei ist die frohe Botschaft, dass es nicht auf die eigene Stärke ankommt, sondern auf die Stärke und Treue unseres Herrn. Darauf kommt es an. Und dass wir auf die eigene Stärke nichts bauen können, das sollte uns eigentlich jedem bewusst sein. Und es war Martin Luther vor allem bewusst. In seinen letzten Stunden hat er noch einige Worte auf den Zettel geschrieben. Also man hat diesen Zettel später auf seinem Schreibtisch gefunden und er hat 5 Worte auf diesen Zettel geschrieben. Und es war das, worüber wohl nachgedacht in seinen letzten Stunden. Und er schreibt dort, wir sind Bettler am Geist. Wir sind Bettler am Geist. Das sind die letzten Worte des Reformators Martin Luther. Das ist das, was er zum Abschluss seines Lebens sagt, in seinen letzten Stunden. Wir sind Bettler am Geist. Und so, Bonhoeffer sagt einmal dazu, dabei wird es bleiben, solange es Menschen gibt. Wir sind Bettler am Geist. Wir haben nichts zu bringen, was uns in all den Versuchungen retten würde. Und das ist die frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft. Wir sehen es auch bei Noah und Lot schon. Noah und Lot wurden als wohlgefällig angesehen und als gerecht vor Gott. Nicht ihre Familien. Es wird gesagt, dass sie Wohlgefallen und Gnade gefunden haben vor Gott. Und deshalb wurden ihre Familien gerettet. Und so ist es auch bei uns. Wir werden gerettet, weil der Herr Wohlgefallen gefunden hat an Jesus Christus. Und wenn wir in Jesus sind, so sind wir Teil seiner Familie. Und deswegen werden wir gerettet durchs Gericht. Nicht durch unsere eigene Gerechtigkeit, sondern durch die Gerechtigkeit, die uns durch Christus teilhaftig wurde. Luther sagt dazu, das Evangelium heißt nicht unsere guten Werke und unsere Vollkommenheit ansehen, sondern Gott selbst, der die Verheißung gibt und Christum selbst unser Mittler. Und dies ist die Ursache, dass unsere Theologie gewiss ist. Denn sie bringt uns dahin, dass wir nicht auf uns selbst sehen, sondern gründet uns auf das, was außer uns ist. Dass wir nicht bauen auf unsere Kräfte, Gewissen, Gefühl, Personen und Werke, sondern uns verlassen auf das, was außer uns ist. Das heißt, auf die Verheißung und Wahrheit Gottes, welche nicht fehlen kann. Und diese Verheißung, die ist gewiss. Gott verheißt uns, dass wir in seinen Händen sicher sind für Zeit und Ewigkeit. So heißt es in Römer 14, Vers 4, wo ausgerechnet über den Schwachen im Glauben gesprochen wird. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Nicht seine eigene Kraft ist es, sondern der Herr, der ihn hält, der ihn aufrecht hält in all den Versuchungen. Die Bibel sagt uns außerdem in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, neu ist es geworden. Und wir kennen diese Stelle sicherlich gut. Sie wird sicherlich auch eher in anderen Kontexten verwendet. Aber was mir da nur sehr bewusst geworden ist, hier steht, wir sind eine neue Schöpfung in Christus und das Alte ist vergangen. Kein Mensch, keine Gewalt oder Macht in der sichtbaren oder unsichtbaren Welt wird aus dieser neuen Schöpfung wieder eine alte machen, die dem Verderben preisgegeben ist. Auch nicht wir selbst können uns plötzlich einfach lossagen von Gott und das Alte aus dem Nichts wieder hervorrufen. Das Alte existiert nicht mehr, es ist vergangen. Uns ist die Gewalt nicht gegeben, einfach das Alte wieder auferstehen zu lassen praktisch, nur weil wir uns von meinen, irgendwie von Gott lossagen zu können. Diese Gewalt ist uns einfach nicht gegeben und das ist auch gut so. Und das gibt uns auch die Gewissheit, dass wir in ihm, wenn wir wirklich in Christus neu geboren sind, so haben wir das Heil in ihm und wir können es nicht verlieren. Und das ist jetzt natürlich auch manchmal leichter gesagt, als dann wirklich auch anzunehmen im Herzen. Es ist natürlich eines, diese Verheißung in der Schrift zu haben und dass diese Verheißung auch, dass es auch in unserem Herzen wirklich eine feste Gewissheit wird, dass wir es vollständig für uns annehmen. Und dieses Gefühl der Gewissheit seines Heils im Herrn wächst mit der Erfahrung. Es wächst mit den Prüfungen, indem wir Bewahrung erfahren können, indem wir merken, wie Gott uns durchträgt und es wird dadurch immer mehr zur festen Gewissheit. Dazu möchte ich noch einmal Spurgeon zitieren. Wir, deren Herz durch das Wort zum Lachen gebracht worden sind, lassen uns nicht von unserem Glauben abbringen. Wir haben dem Wort gelebt und seine Wahrheit durch Erfahrung erprobt und sind daher unverwundbar gegen alle Angriffe, während diejenigen, die solche Erfahrungen nicht gemacht haben, wankend werden. Es ist also eine Gewissheit, die wächst mit den Erfahrungen im Glauben, mit den Prüfungen. Und deswegen sind auch die Prüfungen nötig für dieses standhafte Ausharren. Wir wünschen uns manchmal ein leichtes Leben in Bequemlichkeit, in, weiß ich nicht, Wohlstand, was sonst noch. Einfach ohne Prüfung, ohne Schwierigkeiten. Aber diese Prüfungen sind nötig für ein standhaftes Ausharren. Deshalb sagt Paulus in Römer 5, Vers 3, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt. So können wir uns auch der Versuchung freuen, weil sie bringen uns näher zum Herrn und um im Bild vom Psalm 23 zu sein, die dunklen Täler sind nötig, damit es uns an nichts mangelt. Aber nichts vermag uns von dem Herrn zu scheiden, sondern dunkle Täler sind für die Schafe des Herrn der Weg zur nächsten grünen Aue. Und das ist die frohe Botschaft. Das ist unsere frohe Botschaft. Und so möchte ich abschließen mit Philipper 1, Vers 6. Indem ich eben darin guter Zuversicht bin, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Sein ist das Werk, sein ist die Tat, sein ist der Weg und er wird es vollenden. Und das ist unsere gute Botschaft. Amen.